Rockefeller. Also schicke ich meinen Drachen los, damit er seine Elefanten frisst.
Und beherrscht eure Zofe das Spiel ebenfalls? Erkundigte sich Drei.
Rosamund? Fragte Myrcella. Nein, ich habe versucht, es ihr beizubringen, aber sie sagt, die Regeln sind zu schwer.
Ist sie auch eine Lannister? Wollte Lady Silver wissen.
Eine Lannister aus Lannisport, nicht vom Casterly Rock. Ihr Haar hat die gleiche Farbe wie meins, aber es ist glatt und nicht lockig. Rosamund sieht mir eigentlich nicht besonders ähnlich, aber wenn sie meine Kleider trägt, wird jemand, der mich nicht kennt, uns kaum auseinanderhalten können.
Habt ihr das schon einmal probiert?
Oh ja, wir haben schon auf der Seeschwalbe auf dem Weg nach Braavos die Rollen getauscht. Septa Eglantine hat mein Haar braun gefärbt. Sie sagte, es wäre ein Spiel, aber in Wirklichkeit ging es um meine Sicherheit, falls das Schiff von meinem Onkel Stannis gekapert würde.
Das Mädchen war offensichtlich sehr müde, also ließ Ariane Rast machen. Erneut tränkten sie die Pferde, ruhten sich ein wenig aus und aßen etwas Käse und Obst. Myrcella teilte sich eine Orange mit Sprenkelsilber, während Garin Oliven aß und die Kerne auf Drei spuckte. Ariane hatte gehofft, den Fluss vor Sonnenaufgang zu erreichen, doch sie waren wesentlich später aufgebrochen als geplant. Daher saßen sie noch im Sattel, als sich im Osten der Himmel rot färbte. Dunkelstern schloss im Galopp zu ihr auf.
»Prinzessin«, sagte er, »ich würde ein höheres Tempo vorlegen, es sei denn, ihr habt die Absicht, das Kind zu töten. Wir haben keine Zelte, und bei Tage sind die Sande grausam.«
»Ich kenne die Sande ebenso gut wie ihr, Sir«, erwiderte sie.
Dennoch befolgte sie seinen Rat. Es war hart für die Sandrösser, doch besser 6 Pferde verlieren als eine Prinzessin. Bald schon trieb der heiße, trockene Wind aus Westen Sand vor sich her. Ariane zog den Schleier vors Gesicht. Er war aus schimmernder Seide genäht, hellgrün oben und gelb darunter, und die Farben verschmolzen miteinander. Kleine grüne Perlen verliehen dem Stoff Gewicht und rasselten beim Reiten leise.
»Ich weiß, warum meine Prinzessin einen Schleier trägt«, sagte Ser Aris, als sie ihn an den Bügeln ihres Kupferhelms befestigte. »Denn sonst würde ihre Schönheit die Sonne überstrahlen.« Sie musste lachen.
»Nein, eure Prinzessin trägt einen Schleier, damit ihr das grelle Licht nicht in die Augen scheint und sie nicht so viel Sand einatmet. Ihr solltet meinem Beispiel folgen, Ser.«
Sie fragte sich, wie lange ihr weißer Ritter über dieser schwerfälligen Galanterie gegrübelt hatte. Ser Aris war ein angenehmer Bettgefährte, aber mit großem Verstand war er nicht gesegnet. Ihre Dornischen bedeckten die Gesichter ebenfalls. Sprenkelsilber half der kleinen Prinzessin, sich vor der Sonne zu verschleiern, doch Ser Aris blieb stur. Schon bald rann ihm der Schweiß über das Gesicht, und seine Wangen leuchteten rosa. Eine Weile noch, dann kochte er in dieser schweren Kleidung, dachte sie. Er wäre nicht der Erste. In den vergangenen Jahrhunderten waren viele Heere mit wehenden Bannern durch den Prinzenpass heruntergezogen, um dann in den heißen, roten, dornischen Sanden zu verdorren und zu rösten.
»Das Wappen des Hauses Martell zeigt dir die Sonne und den Speer, die bevorzugten Waffen der Dornischen«, hatte der junge Drache einst in seiner prahlerischen Eroberung von Dorne geschrieben. »Aber von beiden ist die Sonne die tödlichere.«
Glücklicherweise mussten sie nicht die tiefen Sande, sondern nur ein Stück trockenes Land durchqueren. Als Ariane einen Falken erspähte, der hoch über ihnen im wolkenlosen Himmel seine Kreise zog, wusste sie, dass das Schlimmste hinter ihnen lag. Bald kamen sie an einem Baum vorbei. Zwar hatte das knorrige, verkümmerte Ding so viele Dornen wie Blätter und gehörte zu der Sorte, die man Sandbettler nannte, dennoch kündigte er an, dass sie nicht mehr weit von Wasser entfernt waren.
»Wir sind fast da, Euer Gnaden«,
sagte Garin fröhlich zu Myrcella, als sie weitere Sandbettler vor sich erspähten, ein ganzes Dickicht, das an einem ausgetrockneten Bachbett wuchs. Die Sonne drosch auf sie ein wie ein glühender Hammer, doch das spielte keine Rolle mehr, da sich die Reise nun dem Ende näherte. Sie hielten erneut an, um die Pferde zu tränken, selbst einen kräftigen Schluck aus den Wasserschläuchen zu nehmen und ihre Schleier anzufeuchten, dann stiegen sie wieder in den Sattel und brachen zur letzten Etappe auf. Nach 1,5 weiteren Meilen ritten sie über Teufelsgras und an Olivenhainen vorbei. Hinter einer Reihe steiniger Hügel wuchs das Gras grüner und üppiger, und hier sahen sie die ersten Zitronengärten, die durch ein Spinnennetz alter Kanäle bewässert wurden. Garin entdeckte das schimmernde Grün des Flusses als erster. Er stieß einen Schrei aus und preschte voran. Ariane Martell hatte einmal den Manda überquert, als sie mit drei der Sandschlangen Thyenes Mutter besucht hatte. Verglichen mit jener mächtigen Wasserstraße mochte man den Greenblatt kaum mit dem Begriff Fluss ehren, und doch bildete er die Lebensader von Dorne. Den Namen bezog er vom dunklen Grün des träge fließenden Wassers, aber als sie jetzt näher kamen, schien das Sonnenlicht die Oberfläche in glänzendes Gold zu verwandeln. Selten hatte sie einen süßeren Anblick gesehen. Der nächste Teil sollte gemächlich und leicht vonstatten gehen, dachte sie, den Greenblatt und dann den Veit hinauf, so weit uns ein Stechkahn bringen kann. So hätte sie genug Zeit, Myrcella auf das vorzubereiten, was ihr bevorstand. Jenseits von Veit warteten die tiefen Sande. Sie würden Hilfe aus Sandstone und dem Hellhold brauchen, um die Sande zu durchqueren, doch sie zweifelte nicht daran, dass sie ihr zuteil werden würde. Die rote Viper war als Mündel in Sandstone gewesen, und Prinz Oberens Buhle Elaria Sand war eine uneheliche Tochter von Lord Ulla. Vier der Sandschlangen waren seine Enkelinnen. »Ich werde Myrcella im Hellhold krönen und dort meine Banne aufstellen.« Anderthalb Meilen flussabwärts entdeckten sie das Boot, das unter den herabhängenden Ästen einer großen Weide versteckt war. Mit niedrigem Dach und ausladender Breite hatten die Stechkähne kaum nennenswerten Tiefgang. Der junge Drache hatte sie abschätzig als »Hütten auf Flößen« bezeichnet, doch das war ungerecht. Abgesehen von den ärmlichsten Waisenbooten waren sie mit wunderbaren Schnitten